SWR 2 Wissen. Aula.
Mit dem Thema Kaltes Leben über die Renaissance des Begriffs Verdinglichung. In den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war Verdinglichung ein Leitmotiv der Sozial- und Kulturkritik. Verbunden waren damit zugleich folgende Diagnosen: Menschliche Beziehungen werden dominiert vom nüchtern pragmatischen Zweckdenken. Die Liebe zu den Dingen macht einer kalten Verfügbarkeitsideologie Platz. Der Begriff Verdinglichung hat in den letzten Jahren eine Aktualisierung erfahren, und zwar vor allem von Professor Axel Honneth, Direktor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung. Er hat Verdinglichung in Zusammenhang gebracht mit einer bestimmten Form der Anerkennungsphilosophie. Und ich begrüße Axel Honneth zum SWR2-Aula-Gespräch. Guten Morgen, Herr Honneth.
Guten Morgen, Herr Kaspari.
Herr Honneth, was meinen Sie genau mit dem Begriff Verdinglichung? Das ist ja ein bekannter Begriff, also auch von zum Beispiel aus der kritischen Theorie von Adorno. Ich sag mal, das ist Basisvokabular der kritischen Linken gewesen.
Richtig, richtig. Ich meine, man muss sich klar machen, dass der Begriff der Verdinglichung in sich bereits ziemlich mehrdeutig ist. Ja? Man kann darunter, was ich versuche, etwas im ganz strikten Sinn verstehen, nämlich eine Art von zum Ding machen, sei es von Objekten, sei es von Menschen, Personen, überhaupt aller Sachverhalte. Man kann darunter aber auch in einem weniger strikten Sinn so etwas verstehen wie Instrumentalisierung, etwas als ein Ding behandeln, was weniger ist, glaube ich. Ja? Ich denke, man nimmt den Begriff dann ernst, wenn man tatsächlich davon ausgeht, dass er meint, etwas, was nicht dingliche Qualitäten besitzt, zu einem Ding zu machen, sei es in der Wahrnehmung oder im Verhalten.
Also einen Menschen zum Beispiel zum Ding
Menschen,
zu machen.
Ein Menschen, genau.
Ne? Ja. Betrifft das unser Naturverhältnis, unser Verhältnis zu anderen Menschen, auch unser Verhältnis unseres Ichs zu uns selbst?
Die beiden letzten von Ihnen genannten Beziehungen in jedem Fall, denke ich. Also es ist schwer, sich vorzustellen, dass wir etwas, was bereits in einer gewissen Weise Ding ist, obwohl auch das bestimmte Philosophen natürlich bezweifeln, nämlich Naturgegenstände, dass wir das noch einmal zum Ding machen können. Wir können es natürlich reduzieren in seiner Bedeutungsvielfalt. Ja, wir können, sagen wir mal ganz trivial gesprochen, den Baum, der für uns eine symbolische Bedeutung vielleicht besitzt, ja, als das, was uns bestimmte Erinnerungen erlaubt, als das, was Früchte trägt, all dieser Bedeutung entreißen und damit zu einem bloßen Objekt machen. Das ist irgendwie durchaus vorstellbar. Viel konkreter wird diese ganze Idee der Verdinglichung aber dann, wenn wir von Menschen sprechen, von Beziehungen zwischen Menschen, bei denen es ja durchaus möglich ist, solchen Beziehungen andere zum Ding zu machen. Zumindest können wir uns in gewisser Weise etwas darunter vorstellen. Wir können uns auch vielleicht etwas darunter vorstellen, wenn wir sagen, wir können uns selbst zu Dingen machen, obwohl das auch erläuterungsbedürftig ist, was das eigentlich im Einzelnen bedeuten soll.
Genau, das wäre erläuterungsbedürftig, weil mir würde es schwerfallen, also jetzt prinzipiell, ja, wir beide sitzen uns gegenüber und ich weiß genau, dass Sie kein Ding sind, sondern ein menschliches Wesen mit Emotionen, mit Gedanken, mit Würde, mit Selbstbestimmung. Ja. In welchen Situationen wäre das außer Kraft gesetzt, dieses Modell, was ich an Sie herantrage?
Das ist die Herausforderung, vor die Verwendung des Begriffs der Verdinglichung dann steht, wenn man ihn nicht in diesem ganz lockeren Sinn verwenden möchte. Ja? Ich kann ihn ganz locker verwenden, wenn ich jetzt behaupte, Verdinglichung ist schon gegeben, wenn ich sie instrumentalisiere. Ja? Ich sage Ihnen also, bitte holen Sie mir doch mal ein Glas Wasser. Das ist instrumentalisieren, würde ich sagen. Ja? Ich verwende sie als Mittel zu einem Zweck, den ich mir selber gesetzt habe. Das ist aber, glaube ich, nicht die tatsächliche Bedeutung des Begriffs der Verdinglichung, die ja viel stärker ist und genau das beinhaltet, was Sie gerade gesagt haben. Ich muss mir dann vorstellen können, dass es Situationen gibt, in denen ich sie zum Ding mache, ihnen also all die Eigenschaften nehme oder Qualitäten nehme, die zum Menschsein normalerweise auch in unserer ganz, ganz alltäglichen Wahrnehmung gehören. Und dann stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen soll das überhaupt möglich sein? Ja? Lukács, der nun der Gründer dieser ganzen Idee der Verdinglichung ist,
1925,
richtig,
glaube ich.
Richtig, ein klassisches Werk und sicherlich so einer der Geburtsurkunden des westlichen Marxismus und der kritischen Theorie, sein berühmter Aufsatz über die Verdinglichung. Der war der Überzeugung, dass die kapitalistischen Verhältnisse als solche bereits solche Verdinglichung produzieren. Das halte ich für problematisch und irgendwie auch kontraintuitiv. Ja. Warum soll ich, nehmen wir mal an, ich wäre Unternehmer, der einen Arbeiter einstellt, diesen durch die Einstellung zum Ding machen, wenn ich ihn doch deswegen einstelle, weil er bestimmte menschliche Fähigkeiten besitzt. Ja. Ich mache ihn zum Arbeitnehmer oder zum Arbeiter mit Hilfe eines Vertrages, der gezwungen oder nicht gezwungen sein kann, weil ich voraussetze, dass er über nur menscheneigene Fähigkeiten verfügt. Also mache ich ihn noch nicht zur Sache. Die problematische Verwendung des Begriffs lag daran, dass Lukács da nach meiner Auffassung ein bisschen willkürlich verfahren ist und in seiner Begriffsverwendung geschwankt hat zwischen dem, was ich vorher Instrumentalisierung genannt habe, und dem, was im strikten Sinn Verdinglichung heißt. Also würde man sagen, muss man die Situation doch viel genauer benennen, unter denen tatsächlich so etwas stattfindet wie Verdinglichung in diesem strikten Sinn. Ja.
Also Sie würden es nicht aufs kapitalistische System beziehen wollen, wie Lukács. Also Lukács hat es ja gesagt, das kapitalistische System führt dazu, wir können nicht mehr unterscheiden zwischen Person und Ding. Ne?
Richtig.
Jemand und etwas. Das würden Sie weiterfassen. Und Verdinglichung würden Sie gleichzeitig rigider fassen oder
strikter fassen,
weil es bedeutet, welcher Hinsicht jetzt nochmal genau?
Ja, weil es bedeutet, den anderen tatsächlich als ein Ding, wie ein Ding wahrzunehmen. Mir kommt in den Sinn, und ich versuche das auch zu erläutern, bestimmte Zustände der Massenvernichtung im Krieg, die wir uns vielleicht nur so erklären können, dass die Ausführenden, sagen wir mal, durch die Routinisierung und durch die Wiederholung bestimmter Verhaltensformen es regelrecht verlernen, an anderen noch die menschlichen Eigenschaften wahrzunehmen. Auf jeden Fall kann ich mir kaum anders erklären, wie es möglich sein soll oder möglich sein sollte oder gewesen ist, dass junge Soldaten mit der Zeit den Job, könnte man ja beinahe zynisch sagen, der massenhaften Tötungen bis hin zu jungen Kindern am Ende ohne scheinbar größere psychische Belastung auszuüben. Das heißt, da muss so etwas stattfinden wie eine durch Routinisierung zustande gekommene Verlernung der Wahrnehmung menschlicher Eigenschaften. Ja, wenn ich in dem Kind vor mir, der Mutter vor mir, dem Menschen vor mir noch die menschlichen Eigenschaften sehe, wie uns das in der normalen Wahrnehmung gegeben ist, dann ist es sehr schwer verständlich, finde ich, dass so etwas stattfinden kann. Also ist vielleicht die aus bestimmten Kriegszuständen resultierende Massenvernichtung, die wir jetzt ja nicht nur aus dem Holocaust kennen, sondern die wir auch in anderen Formen längst kennengelernt haben, später und danach, vielleicht eine Form der Verdinglichung, eine Folge von Verdinglichung, eine bis ins Verhalten, in die Wahrnehmungsschemata eingesickerten Verdinglichung.
Das ist jetzt eigentlich eine Extremsituation, die Sie ins Feld geführt haben. Mir fällt noch Folter ein. Wäre das
richtig,
ein ähnliches Phänomen?
Möglicherweise auch so. Ich muss mich einüben in die Abschirmung der menschlichen Eigenschaften dessen, den ich foltere. Das glaube ich schon. Ja? Ich wüsste nicht, wie sonst der Folterer seinen Job ausüben kann. Ja? Ohne mit der Zeit zu lernen, den anderen bloß noch als ein behandelbares Objekt wahrzunehmen, aus dem bestimmte Wahrheiten herauszupressen sind. Ja? Also das scheint mir auch so ein Fall zu sein. Sicherlich sollte man sich klar machen, dass der Kapitalismus Züge annehmen kann, die vielleicht auch so etwas mitbefördern. Das will ich gar nicht ausschließen. Denken Sie an Frauenhandel. Das finde ich ein interessantes Phänomen, klingt nicht ganz richtig.
In Anführungsstrichen.
Ja, sicherlich. Ein moralisch zutiefst zu verwerfendes Phänomen. Aber auch da kann ich mir nur vorstellen, dass diejenigen, mit denen gehandelt wird, natürlich in Eigenschaften gehandelt wird, die wiederum menschlicher Natur sind. Wo ich aber gewissermaßen das Menschliche an diesen Eigenschaften mir selber nicht zu stark vor Augen führen darf, um diesen Handel betreiben zu können. Ja. die junge Prostituierte, die gezwungen wird zur Prostitution, ja, aus Osteuropa, wir kennen alle diese Fälle, an der müssen die handeln, so zynisch das klingt, natürlich auf der einen Seite die Eigenschaften vor Augen haben, die sie zu diesen Objekten werden lassen. Bestimmte menschliche Eigenschaften der Sexualitätsfähigkeit oder wie auch immer. Auf der anderen Seite muss ich die auch wieder abschatten, um das Geschäft, was ich da durchführen möchte, überhaupt durchführen zu können. Also insofern lädt der Kapitalismus sicherlich ein, dazu solche Phänomene immer auch mit abzuschatten, um sich nicht des Ungeheuren wirklich immer bewusst zu werden. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen haben Sie vollkommen recht mit der Behauptung oder mit der mir zugeschriebenen Behauptung, dass Verdinglichung eigentlich zu Extremsituationen gehören und Randphänomene unserer gegenwärtigen Gesellschaften darstellen. Aber erschreckende und sehr ernstzunehmende Randphänomene.
Hat der Begriff Verdinglichung für Sie bestimmte graduelle Stärken?
Das ist eine interessante Frage, die ich mir eigentlich nicht vorgelegt habe. Muss ich sagen, nein, das ist interessant. Ich rede bislang so, als sei es entweder Verdinglichung oder nicht.
Genau, das meine ich damit.
Ja, ist richtig. Aber andererseits, wenn ich mir klar mache, dass es vielleicht gerade der Abschattung gibt, ja, solcher menschlichen Eigenschaften, sollte man vielleicht auch solche Graduierungen zulassen. Und das wäre sogar interessant. Vielleicht wäre es sehr fruchtbar, sich zu fragen, welche Praktiken laden ein, zu welchen Graden der Abschattung menschliche Eigenschaften? Ich finde, produktive Frage.
Wie hängt denn bei Ihnen jetzt, also Sie haben ja auch eine ganz spezifische Anerkennungsphilosophie formuliert und ausgearbeitet, die ich sehr interessant finde. Da hängt ja der Begriff Verdinglichung eng mit zusammen.
Richtig, auch das ist mir erst in der Analyse dann vollständig klar geworden. Natürlich wollte ich immer hinaus auf so etwas wie die Behauptung, dass Verdinglichung so etwas wie das Gegenteil.
Also das Fehlen der Anerkennung
richtig
praktisch.
Ist, ja. Richtig, vollkommen richtig. Ja, das Resultat dieser Überlegung war dann zunächst mal die Behauptung, im Grunde genommen, wie Sie es vorhin formuliert haben, dass mit unserer Sozialisation in die menschliche Lebensform, ich glaube, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit oder Notwendigkeit die Wahrnehmung des anderen Menschen als Menschen gehört. Vielleicht lernen wir überhaupt nur in unsere Lebensform hineinzuwachsen, schon als Kleinkind, indem wir genau den anderen unwillkürlich als Menschen wahrzunehmen lernen, ja, und damit auch als Menschen zu behandeln lernen. Wir machen früh schon, das habe ich mir erst nachträglich dann klar gemacht, als kleine Kinder Unterschiede zwischen verschiedenen Klassen von Objekten, ja, zwischen menschlichen Subjekten, Tieren, zum Beispiel Haustieren, und sachlichen Objekten. Also wir lernen sehr früh solche...
Das sind die ersten Formen der Kategorisierung,
genau,
glaube ich.
Genau, ne? Die ersten Formen der Kategorisierung der Welt,
ja,
ist die Welt in solche Klassen von Objekten zu zerlegen. Das heißt aber auch, menschliche Subjekte werden sehr schnell, und zwar in einer Weise, die, glaube ich, mit einer gewissen elementaren Form der Anerkennung zusammengeht, als Menschen wahrgenommen und dementsprechend in ihren Eigenschaften, in ihren menschlichen Eigenschaften wahrgenommen, die eine bestimmte Verhaltensweise nahelegen. Und sagen wir mal, von deren Verhalten wir auch in einer anderen Weise betroffen sind, als vom Sein der Dinge, sage ich mal. Das klingt jetzt beinahe heideggerianisch.
Ja.
Aber,
na gut, wir müssen ja sagen, dass Sie auch ganz viele Elemente von Heidegger
an der Stelle
aufgenommen haben.
Übernehme, vom frühen Heidegger aus Sein und Zeit, das ist richtig. Das hat auch Sartre etwa gesagt. Ja, in dieser ursprünglichen Anerkennung, in dieser elementaren Anerkennung, wie ich das gerade gesagt habe, sind wir vom Menschen, von denen, die wir als Menschen wahrnehmen, in einer anderen, stärkeren Weise betroffen. Wir können auf sie nicht neutral reagieren, sage ich mal. Mhm. Das ist etwa der Befund von Sartre. Wenn uns ein Mensch begegnet, und das heißt ja, wir nehmen ihn als Menschen wahr, so sagt uns das was. Es sagt uns was im Hinblick darauf, dass wir reagieren müssen. Ich sage nicht, wir müssen darauf immer nur gut reagieren, also moralisch zuvorkommend oder sowas. Ich sage nur, wir können uns nicht neutral verhalten. Und das macht die ursprüngliche Form der Anerkennung aus, die mit der Wahrnehmung menschlicher Subjekte als menschlicher Subjekte, glaube ich, gegeben ist. Und das unterscheidet, glaube ich, die Wahrnehmung von Dingen von der Wahrnehmung von menschlichen Subjekten.
Ist diese Anerkennung eigentlich, würden Sie sagen, präreflexiv? Ist die?
Ja, ich glaube, das ist ein richtiger Begriff an der Stelle.
Sozusagen schon da als
richtig,
die sozialer
ist,
Bezugsraum,
ja,
oder so?
Ja, das finde ich vollkommen richtig. Ich glaube nicht, man kann sagen, das ist erst das Resultat einer Reflexion.
Ja.
dem Kleinkind wird das gewissermaßen einsozialisiert, mitgegeben, dass der Bezug auf menschliche Subjekte ein anderer ist und zu sein hat, als der auf physische Objekte. Selbst der auf Tiere. Das mag sich ändern, im Übrigen in der Zukunft. Ja. Unsere Lebensform ist ja offen, mit Blick darauf, welche Objekte nun derart wahrgenommen werden, dass sie wie menschliche Objekte von sich aus eine bestimmte Intentionalität etwa besitzen. Da würde ich sagen, gibt es keine starren Grenzen. Mhm. Ja? Mhm. Wir ziehen immer mehr sicherlich die Haustiere in diesem Bereich mit ein etwa. Ja? Vielleicht in Zukunft auch andere Klassen von Tieren, ja? Denen wir Intentionalität zuschreiben. Und damit die Eigenschaft, die den Kern des menschlichen Daseins ausmacht oder der menschlichen Subjektivität ausmacht.
Hat das was auch mit dem Willen zu tun? Mit dieser ganzen Diskussion über den freien Willen? Weil Intentionalität ist ja was anderes, ne? Oder?
Ja, aber es hat natürlich damit zu tun.
Also als selbstbestimmtes Wesen jemanden wahrnehmen.
Als ein sich selbstbestimmendes Wesen. Als ein Wesen,
denn das wir müssten beide annehmen, wenn ich nicht annehme, dass wir, Sie kennen ja die Diskussion über den freien Willen.
Richtig.
Wir
richtig.
Nehmen beide an, wir haben keinen freien Willen. Was würde das sozusagen für unser Verhältnis hier bedeuten, wenn wir hier sitzen?
Beinahe ein Ding der Verunmöglichung unserer Interaktion, denke ich.
Es hätte überhaupt keinen Sinn, miteinander zu reden, oder?
Klar, ich muss immer unterstellen, dass Sie die Intention haben, auf meine Intention zu reagieren.
Und auch Sie zu verstehen.
Richtig.
Und
richtig,
umgekehrt.
Richtig. Und verstehen impliziert den anderen als ein bedeutungsfähiges, der Bedeutung zugängliches, fähiges, bedeutungsäußerndes Subjekt wahrzunehmen.
Das heißt, wäre die Anerkennung dann auch sowas wie ein Verstehenshorizont, so hochgestochen,
das jetzt klingt, glaube, den das wir ist beide vollkommen richtig,
aufstecken hier, aufbauen?
Ja, wobei ich sagen muss, das ist aus meiner Sicht die elementarste Form der Anerkennung. Es gibt ja andere Formen der Anerkennung. Ja? Ich kann jemandem einen rechtlichen Status zuschreiben. Ja? Dem Kind, wenn es mal 16 oder 18 geworden ist, räumen wir einen bestimmten Status als Erwachsener ein und damit eine bestimmte zusätzliche Qualifikation. Die elementare Anerkennung besteht genau in dem, was Sie jetzt mit dem Verstehensbegriff auch bezeichnet haben.
Können Sie noch mal erklären, inwieweit dieses Anerkennungskonzept ein Instrument für Gesellschaftskritik sein könnte?
Das ist eine komplexe Frage, weil das ein bisschen damit zu tun hat.
Oder haben Sie das gar nicht so intendiert, wie ich das
sehe? Doch, immer schon. Immer schon. Geht allerdings dieser Verdinglichungsanalyse vorher. Ich glaube, dass man verschiedene Formen oder Grade der Anerkennung unterscheiden kann. Gerade haben wir gesprochen von der elementaren Anerkennung, dieser ganz grundsätzlichen. Es lagern sich aber auf, glaube ich, gewisse anspruchsvollere Formen der Anerkennung. Eine habe ich gerade schon genannt, die der rechtlichen Anerkennung, die in frühen Gesellschaften vielleicht als solche noch gar nicht existierte. Ja, ich erkenne den anderen wie alle anderen als ein rechtsfähiges Subjekt an, ja, als ein mündiges Subjekt, sagen wir auch. Es gibt aber sicherlich auch die Anerkennungsform der Liebe. Auch das ist eine besondere Form der Anerkennung, die bereits aufbaut auf diese elementare Anerkennung. Lieben kann ich nur den, der mich zurückliebt und Ähnliches.
Stimmt, also Resonanzphänomen eigentlich.
Ja, auch, ne? richtig. Das ist der Hartmut-Rosasche
Ausdruck. Genau, das ist der Rosasche Ansatz, der für Sie keine so große Tragfähigkeit hat, aber es ist ähnlich, glaube ich. Ja, also Rosa kritisiert diese Entfremdungszustände in der modernen Gesellschaft.
Als Resonanzverlust.
Und als Resonanzverlust. Richtig. Jetzt könnte man ja sagen, aber Sie haben es eben nochmal deutlich gemacht, dass es nicht so ist. Herr Honneth analysiert halt Verdinglichungsphänomene als Anerkennungsverlust.
Richtig. Also, oder sogar als das borge ich mir von Heidegger. Vielleicht in einer problematischen Weise als Anerkennungsvergessenheit.
Also Heidegger hat von Seinsvergessenheit gesprochen und Sie sprechen von Anerkennungsvergessenheit.
Das heißt, um zu analysieren, wie es zu dem Phänomen kommen kann, das wir vorhin so als Extremsituation beschrieben haben, ja, dass Menschen tatsächlich dazu in der Lage sind, andere dann an irgendeinem Punkt nur noch als Objekte, Dinge wahrzunehmen, muss man sich ja klar machen, dass sie etwas, was sie zuvor gelernt haben, und zwar präreflexiv gelernt haben, nämlich den anderen gerade als Menschen mit menschlichen Qualitäten wahrzunehmen, dass sie das wieder verloren haben. Und das beschreibe ich, diesen Verlustprozess beschreibe ich als Vergessenheit. Das ist schwer zu erklären, wie wir eigentlich dazu in der Lage sein sollen. Und ich habe vorhin schon ein Stichwort genannt, das vielleicht helfen kann, das zu erklären, das ist das der Routinisierung. Durch die routinisierte Ausübung bestimmter Arten von Vollzügen oder Tätigkeiten, Kriegshandlungen, kann so etwas, glaube ich, in Gang gebracht werden, wie der allmähliche Verlust meiner selbstverständlichen Anerkennung des anderen.
Es gibt ja auch bestimmte Arten von Psychopathologien, die
sowas außer Kraft setzen. Das ist richtig. Das sind andere Phänomene, die sind endogen verursacht häufig. Ja, also die stammen gewissermaßen aus bestimmten psychischen Störungen des Subjekts. Aber die, die mich interessieren, sind erstmal diese möglicherweise sozial verursachten, also durch die Routinisierung bestimmter Handlungstypen verursachten Formen der Verdinglichung und damit der Anerkennungsvergessenheit.
Sie haben lange Zeit auf dem Lehrstuhl von Adorno gearbeitet.
Ja, es ist streng genommen gar nicht der Lehrstuhl von Adorno. Es war immer der Lehrstuhl von Habermas. Habermas nahm aber nicht den adornischen Lehrstuhl. Aber das sind...
Okay, ist es dann doch richtig oder indirekt richtig?
Es ist
sagen wir
formal
mal,
gesehen
falsch. Sie stehen in diesem Erbe der kritischen
richtig,
Theorie.
Das ist
völlig richtig.
Ja.
Und operieren dann mit Heidegger und dann mit solchen entwicklungspsychologischen Dingen. Das finde ich interessant. Haben Sie da Kritiker auf den Plan gerufen, die gesagt haben, mein Gott, wo ist Herr Honneth jetzt gelandet?
Das Zweite, also die Verwendung entwicklungspsychologischer Annahmen, das ist nicht so ungewöhnlich. Das hat nicht nur als Habermas begonnen. Habermas hat sich sehr stark beschäftigt mit der Entwicklungspsychologie, um bestimmte seiner Annahmen begründen zu können. Aber es finden sich natürlich auch bei Adorno und Horkheimer, wenn man in die Dialektik der Aufklärung schaut, bestimmte entwicklungspsychologische Annahmen. Schwieriger ist das Verhältnis zu Heidegger, das ist gar keine Frage. Ja. Ich bin da vielleicht, war immer ein wenig unbefangener als Habermas, der mein Vorgänger war und dessen Assistent ich lange Jahre war, der nun aus einer Zeit stammte, in der es, glaube ich, eine Errungenschaft war und für ihn auch eine persönliche Herausforderung an Heidegger, das politisch Schreckliche, den Antisemitismus, über den wir uns heute gar keine Illusionen mehr machen können.
Ja, den es gibt zu viele Belege einfach.
Natürlich, klar, das ist inzwischen durch, würde ich mal sagen. Das ist eine Tatsache, um die wir auch nicht mehr herumreden können. Das war eine solche mühsame Arbeit, gerade für die, die von Heidegger noch in ihren Anfängen mit beeinflusst waren, und das war Habermas, sich davon zu lösen und sich diesen ganzen Sachverhalt in aller Schärfe und Brutalität vor Augen zu führen, dass das zu einer Haltung geführt hat, sich mit Heidegger dann auch nicht länger zu beschäftigen. Da bin ich unbefangener. Ich finde Sein und Zeit ein wirklich wichtiges Werk des 20. Jahrhunderts. Ich finde, da steckt eine Analyse drin, von der wir weiterhin lernen können. Und deswegen habe ich da keine Berührungsängste mehr. Anders als die Vorgänger in der Tradition. Adorno hat interessanterweise Heidegger immer umgangen, hat ihm den Jargon der Eigentlichkeit vorgeworfen.
Ja, und auch das Raunen, ja,
natürlich,
und diese Begrifflichkeit.
Klar, aber selbst da könnte man, und es gab auch Versuche immer noch, zeigen, dass es vielleicht sogar bestimmte Berührungspunkte gibt.
Ja. Ja. Herr Honneth, Kritiker bemängeln immer wieder, ich habe es in mehreren Artikeln gelesen, Sie würden mit diesem Konzept der Anerkennung eine Art rousseauschen Urzustand idealisieren. Also der Mensch ist von Natur aus gut und die Gesellschaft hat ihn böse gemacht.
Yeah.
Und er ist von Natur aus, würde ich jetzt auf Sie ummünzen, also zur Anerkennung geradezu prädestiniert. Und nachher die Sozialisation oder sagen wir das Hineinwachsen in die Gesellschaft
macht ihn schlecht.
Macht das alles
schlecht.
Also Herr Honneth ist eigentlich ein Romantiker.
Ja. Ich glaube, dass das falsch ist, ja. Und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, was alles man in diese elementare Form der Anerkennung, über die wir gesprochen haben, hineindenkt. Wenn ich mir diese elementare Form der Anerkennung, von der sowohl bei Heidegger als auch bei Wittgenstein die Rede ist, bei vielen großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, wenn ich mir die so vorstelle, dass sie die Rücksichtnahme auf den anderen, die moralische Rücksichtnahme auf den anderen bereits beinhaltet, dann wäre es Rousseauismus, glaube ich. Dann wäre es so eine Art optimistische Anthropologie. Von Geburt an, ja, mit der Sozialisation, werden wir dazu angehalten, lernen präreflexiv den anderen moralisch zu achten. Und das geht dann irgendwie durch soziale Prozesse verloren. Das will ich auf jeden Fall vermeiden. Mir scheint ein solcher Rousseauismus problematisch. Ich glaube, wir haben keine guten Gründe anzunehmen, dass der Mensch von Natur aus gut oder böse ist, ja. Und zwar dadurch vermeiden, dass ich sage und vorhin auch versucht habe anzudeuten, dass diese elementare Form der Anerkennung, die ursprüngliche Form der Anerkennung, gewissermaßen nur so etwas meint wie die Betroffenheit durch die andere menschliche Existenz. Die Art der Betroffenheit ist aber damit gar nicht festgelegt. Und das heißt nur, wir können gar nicht umhin, an anderen Menschen die menschlichen Eigenschaften anerkennend wahrzunehmen, sie also zunächst mal uns gewissermaßen gar nicht verbergen zu können. Zu welchen Reaktionen das dann jeweils in mir führt bei Heranwachsen, ist vollkommen unausgemacht, ja, und hängt von vielen anderen Umständen aus. Es ist in dem Sinn, würde ich mal sagen, zunächst mal eine geradezu moralisch neutrale Grunderfahrung menschlichen Daseins.
Wir haben im Moment so einen Trend in der Soziologie, zum Teil auch in der Philosophie, nochmal eine Kritik an der Moderne vorzulegen, an dem beschleunigten Kapitalismus. Wir haben Rosa ins Feld geführt, Rosa mit seiner Resonanztheorie und der Entfremdungskritik. Ich erinnere mich an den Philosophen Byung-Chul Hang, der den Kapitalismus nochmal kritisiert, auch in Bezug auf diese Tatsache, dass der Kapitalismus unsere menschlichen Verhältnisse angeblich ökonomisiert, andere Werte stellt. Dieses Konzept der Anerkennung, wäre das so ein Instrument nochmal zur Kritik an der Moderne, nicht am Kapitalismus, aber an bestimmten Phänomenen der modernen Gesellschaft, oder wollen Sie das nicht so festlegen?
Zunächst mal habe ich, glaube ich, ein positiveres Verhältnis zum Grundentwurf der Moderne, ja, zu den normativen Versprechen der Moderne. Ich würde zunächst mal sagen, da bin ich sehr stark Schüler vielleicht auch von Habermas, dass die Moderne Institutionen hervorgebracht hat, die das Versprechen eigentlich bestimmter Formen der wechselseitigen Anerkennung enthalten und auch damit Versprechungen von Freiheit beinhalten. Ich würde die Moderne oder die Entwicklung moderner Gesellschaften daher viel stärker so kritisieren oder in den Augenschein nehmen, dass ich mich frage, durch welche Prozesse wird eigentlich verhindert, dass diese Versprechen sich erfüllen können? Das wäre meine Perspektive. Also ich würde nicht eine jenseitige Perspektive nehmen. Nicht aus dem Projekt der Moderne als Ganzem aussteigen, sondern eher immanent fragen, ja? Welche sozialen Bedingungen verhindern eigentlich die Realisierung bestimmter, im Ganzen doch, wie soll ich sagen, zukunftsträchtiger Versprechungen dieser modernen Institutionen, dass die Liebe auf freie Zuwendung, freie wechselseitige Zuneigung gestellt sein soll, dass die demokratische Öffentlichkeit alle davon Betroffenen, von den Entscheidungen betroffenen Personen gleichmäßig einbeziehen soll, dass der Markt, das ist ja auch ein Versprechen, die daran Beteiligten zu freien Marktteilnehmern machen soll. Das sind Versprechen, die weitgehend nicht erfüllt sind, aber die uns weiterhin als Maßstab einer, ich sage jetzt mal, immanenten Kritik dieser modernen Gesellschaften dienen kann.
Darf ich Sie zum Schluss fragen, Herr Honneth, was Sie zur Flüchtlingskrise sagen? Oder würde ich Sie da festlegen auf die Aktualität?
Nein.
Haben wir es da mit einem Anerkennungsproblem zu tun? Spielt das damit rein?
Mit Sicherheit. Der Asylparagraf, den wir haben in unserem Grundgesetz, schreibt vor, zwingend, dass wir die, die in Not sind, aus nicht verschuldeten Bedingungen und Ursachen heraus, dass wir denen Asyl gewähren müssen. Das heißt, wir müssen sie als unverschuldet in Not geratene Subjekte anerkennen. An der Stelle hat, glaube ich, Frau Merkel unbedingt recht. Die Idee von Obergrenzen scheint mir mit unserem Grundgesetz prinzipiell nicht vereinbar zu sein. Natürlich zieht die Anwendung des Asylparagraphen, gerade mit seiner Offenheit gegenüber allen, die in Not geraten sind, unglaubliche und vielleicht von uns weitgehend noch unterschätzte Integrationsprobleme, sagt man heute, nach sich. Das heißt, wir müssen, glaube ich, erst institutionelle Fantasie entwickeln, um uns über all das an Maßnahmen klar zu werden, was es bedeutet, diese aus Not ihr eigenes Heimatland verlassen habenden Flüchtlinge hier in unser eigenes Gesellschaftssystem so zu integrieren, dass sie dann zukünftig auch vielleicht zu gleichen Mitbürgern und Mitbürgerinnen werden können. Da bedarf es also sozusagen Einrichtungen, Integrationsmaßnahmen, eben nicht nur schulische Prozesse, ja, der Sozialisation, es bedarf vielleicht Kommunikationszentren. Da ist unglaublich viel zu tun. Und da neigen wir sicherlich dazu, die ganzen Herausforderungen zu unterschätzen.
Wir werden sehen, wo das hingeht. Herr Honneth, vielen Dank.
Ich bedanke mich.